Eines Tages machte Oma Morki ein Nickerchen und das Feuer erlosch. Wenigstens hatte sie die Anständigkeit, verlegen zu werden. Als Maskelyne an jenem Abend zurückkehrte, starrte er lange Zeit in die kalte Asche, rammte seinen Speer in den Boden und lachte schallend. Er lachte, bis er schließlich zu weinen begann. Er konnte den anderen nicht gegenübertreten und hockte sich draußen nieder. Nach einer Weile brachte ihm Grimma eine Haselnussschale mit Nesseltee, mit kaltem Nesseltee. »Alle sind sehr bestürzt«, sagte sie. Maskelyne lachte erneut, doch es klang nicht sehr humorvoll.
»Oh ja, ich weiß. Ich hab's gehört. Bring beim nächsten Mal einen Zigarettenstummel mit, Junge. Mein Tabak ist alle. Und bekommen wir überhaupt keinen Fisch mehr? Vielleicht findest du demnächst Zeit für einen Abstecher zum Fluss und du denkst immer nur an dich selbst. Was anderes fällt den jungen Leuten von heute nicht mehr ein.«
Grimma seufzte. »Sie geben sich Mühe, aber sie verstehen nicht, dass sich unsere Situation geändert hat. Damals, als sie jung waren, gab es Hunderte von uns. Es dauert bestimmt Tage, um ein neues Feuer zu entzünden.« Maskelyne dachte an das Brillenglas, das ihnen zur Verfügung stand. Es funktionierte nur, wenn die Sonne lange genug schien. Verdrossen stocherte er im Schlamm herum.
»Ich habe genug. Ich verlasse euch.«
»Aber wir brauchen dich.«
»Ich brauche mich ebenfalls. Ich meine, was ist dies für ein Leben?«
»Die Alten sterben, wenn du fortgehst.«
»Sie sterben ohnehin.«
»So etwas solltest du nicht sagen.«
»Es stimmt. Irgendwann stirbt jeder. Zumindest wir. Nimm dich selbst als Beispiel. Du verbringst die ganze Zeit damit, zu waschen, aufzuräumen, zu kochen und dich um andere Leute zu kümmern. Du bist fast 3 und solltest endlich ein eigenes Leben führen.«
»Oma Morki hat mich gut behandelt, als ich klein war«, wandte Grimma ein. »Irgendwann wirst auch du alt.«
»Meinst du? Und wer rackert sich dann für mich ab?«
Zorn brodelte in Maskelyne auf. Er zweifelte nicht daran, recht zu haben, aber gleichzeitig fühlte er sich so, als sei er im Unrecht, und dadurch wurde alles schlimmer. Er hatte lange darüber nachgedacht, und seine Überlegungen führten immer zu einer Mischung aus Wut und Schuldgefühl. Die Klugen, Kühnen und Tapferen waren längst fort. Ganz deutlich erinnerte er sich an ihre Abschiedsworte. »Guter alter Maskelyne, auf dich ist Verlass. Pass du hier auf, wir sind bald wieder da. Wir suchen nur nach einem besseren Ort.« Wenn sich der gute alte Maskelyne daran entsann, prickelte Empörung in ihm, weil er geblieben war. Er gab immer nach. Darin bestand sein Problem, und er wusste es. Ganz gleich, was er sich zu Anfang versprach. Schließlich wählte er den Weg des geringsten Widerstands. Grimma starrte ihn an. Er zuckte mit den Schultern.
Schon gut, murmelte Maskelyne. Die Alten können uns begleiten.
Du weißt, dass sie nicht mitkommen. Sie sind zu alt und hier aufgewachsen. Es gefällt ihnen hier.
Es gefällt ihnen hier, weil wir sie dauernd bedienen.
Sie beließen es dabei. Zum Abendessen gab es Nüsse und in seiner Portion fand Maskelyne eine Made. Später ging er nach draußen, saß oben an der Böschung, stützte das Kinn auf die Hände und beobachtete das breite Asphaltband. Die Autobahn präsentierte ihm einen langen Strom aus roten und weißen Lichtern. Menschen hockten in jenen Kästen und gingen ihren geheimnisvollen Angelegenheiten nach. Aus irgendwelchen rätselhaften Gründen schienen sie immer in Eile zu sein. Maskelyne vermutete, dass sie kein Rattenfleisch aßen. Menschen hatten es eigentlich sehr leicht. Sie waren groß und langsam, aber niemand zwang sie, in feuchten Löchern zu wohnen und darauf zu warten, dass dumme alte Frauen ein Feuer ausgehen ließen. Es schwammen keine Würmer in ihrem Tee. Sie gingen und fuhren, wohin sie wollten, verhielten sich immer so, wie sie es selbst für richtig hielten. Die ganze Welt gehörte ihnen. Sogar des Nachts waren sie stundenlang unterwegs in ihren kleinen Lastern mit Lampen vorn und hinten. Schliefen sie denn nie?
»Es muss Hunderte von ihnen geben«, überlegte Maskelyne.
Manchmal träumte er davon, mit einem Lastwagen aufzubrechen. Sie hielten oft am Café und es konnte nicht schwer sein, jedenfalls nicht zu schwer, auf einen hinaufzuklettern.
Sie glänzten sauber. Bestimmt ermöglichten sie ihm eine bessere Zukunft. Die Alternative wirkte alles andere als verlockend. »Hier überstehen wir den Winter sicher nicht«, dachte er und schauderte bei der Vorstellung, über die Felder zu wandern, wenn das schlechte Wetter begann. Natürlich blieben es Träume. Masklin malte sich aus, den dahinhuschenden Lichtern zu folgen, aber er brachte nicht den Mut auf sich, diesen Wunsch zu erfüllen. Und über der Autobahn die Sterne. Tarit betonte immer wieder, die Sterne seien sehr wichtig. Derzeit sah sich Masklin außerstande, ihm beizupflichten. Man konnte sie nicht essen. Ihr Schein genügte nicht einmal, um gut zu sehen. Sterne waren recht nutzlos, wenn man genauer darüber nachdachte. Jemand schrie. Masklins Körper sprang auf, noch bevor er einen Befehl vom Gehirn erhielt. Lautlos stürmte er durchs Gebüsch zurück. Ein Fuchsrüde hatte die Schnauze in den Bau geschoben und wedelte aufgeregt mit der Lunte. Der Nom erkannte das Tier sofort. Es war ihm schon einmal begegnet und mit einem gehörigen Schrecken davongekommen. Irgendwo in Masklins Kopf hielt das wahre Selbst, jenes Selbst, über das sich Torrid so oft beklagte, entsetzt den Atem an, als er nach dem immer noch im Boden steckenden Speer griff und ihn mit ganzer Kraft an den Hinterlauf des Fuchses schlug. Das Tier jaulte, wich zurück und wandte sich hungrig und überrascht um. Zwei gelbe Augen hielten Ausschau und entdeckten Masklin, der sich keuchend auf seinen Speer stützte und den Eindruck gewann, dass sich die Zeit dehnte, wodurch ihm alles sehr viel realer erschien. Vielleicht spürten die Sinne den nahen Tod und versuchten, möglichst viele Einzelheiten wahrzunehmen, solange sich noch Gelegenheit dazu bot. Blutflecken klebten an der Schnauze des Fuchses. Neuerlicher Zorn erwachte in Masklin, schwoll an wie eine dicke Blase. Er hatte nicht viel, und dieses knurrende Etwas wollte ihm selbst das Wenige nehmen. Eine rote Zunge tastete sich aus dem Maul, und der Nom begriff, dass es nur zwei Möglichkeiten für ihn gab. Entweder floh er, oder er starb. Stattdessen entschied er sich für den Angriff. Wie ein Vogel flog ihm der Speer aus der Hand und traf den Fuchs an der Schnauze. Der jaulte erneut, noch lauter diesmal, und hob die Pfote zur Wunde. Und Masklin lief. Er rannte durch den Schlamm, angetrieben vom Motor der Wut, grub die Hände in zotteliges rotes Fell. Rasch zog er sich an der Flanke des Tiers hoch, saß kurze Zeit später rittlings auf dem Hals und holte mit einem Steinmesser aus. Immer wieder stieß er zu, stach auf alles ein, was mit der Welt nicht in Ordnung war. Der Fuchs heulte und sauste davon. Hinter Masklins Stirn herrschte noch immer Chaos. Andernfalls wäre ihm klar geworden, dass er mit dem Messer kaum Schaden anrichtete, sondern seinen Gegner nur verärgerte. Doch das Geschöpf war nicht an Mahlzeiten gewöhnt, die sich mit solcher Entschlossenheit zur Wehr setzten, und es wollte jetzt nur noch weg. Es erreichte die Böschung und setzte die Flucht in Richtung Autobahn fort. Die Vernunft kehrte in den Wicht zurück, alarmiert vom Lärm des nahen Verkehrs. Er ließ sich fallen und landete im hohen Gras, als das Tier zum Asphalt galoppierte. Der Aufprall presste ihm die Luft aus den Lungen und er rollte sich ab. Masklin vergaß nie, was nun geschah. Er erinnerte sich selbst dann noch daran, nachdem er so viele seltsame Dinge gesehen hatte, dass in seinem Gedächtnis eigentlich gar kein Platz mehr sein konnte. Der Fuchs erstarrte in gleißendem Scheinwerferlicht und zischte herausfordernd, als er versuchte, einen 10 Tonnen schweren und mehr als 100 Stundenkilometer schnellen Lastwagen allein mit dem Blick aufzuhalten. Ein dumpfes Pochen, ein Wusch und Dunkelheit. Eine ganze Weile lag Masklin mit dem Gesicht nach unten auf kühlem Moos. Dann stand er auf, schlurfte langsam nach Hause und fürchtete sich vor der Situation, die ihn dort erwartete. Unterwegs versuchte er, seine Fantasie im Zaum zu halten. Grimma stand vor dem Eingang des Baus und hielt einen Zweig wie eine Keule in der Hand. Sie hätte Masklin fast den Schädel eingeschlagen, als er aus der Finsternis heranwagte und sich an die Böschung lehnte. Müde hob er den Arm und drückte den Zweig beiseite. »Wir wussten nicht, wo du warst«, sagte Grimma, und Hysterie vibrierte in ihrer Stimme. »Wir hörten ein Geräusch, und dann kam der Fuchs, und du hättest hier bei uns sein sollen, und er erwischte Herrn Mert und Frau Kohm, und er grub noch tiefer.«
Sie unterbrach sich und ließ die Schultern hängen.
»Oh, keine Sorge, ich bin unverletzt«, erwiderte Masklin kühl. »Danke der Nachfrage.«
»Was ist geschehen?«
Er schenkte Grimma keine Beachtung, stapfte in den dunklen Bau und legte sich hin. Die Alten flüsterten und raunten, als er in einen tiefen, kalten Schlaf sank.
»Ich hätte hier bei Ihnen sein sollen«, dachte er. »Sie brauchen mich. Wir verlassen diesen Ort. Wir alle.«